hier wird gesprochen von der Stadt der neuen Toren. Eines der zwei dieser neuen Toren sind Katjuta und Ademuti, nämlich die beiden Außen, durch die das Leben eben zur Stadt namens Vibrajita geht oder Forum. In dieser Analogie wird also der Körper mit einer City verglichen und das Lebewesen mit den Bewohnern dieser Stadt, welche die Tore der Stadt benutzen, um außerhalb von ihr verschiedene Dinge und Objekte wahrzunehmen. Nanini, Nanini, Nashi, das ist der folgende Text, Gandasora, Vauchate, Grado, Vadu, Tumukya, Asyam, Vipanova, Rasa, Vipasa, Vipasa. Die beiden Tore namens Nanini und Nanini sollten als die beiden Nasenöffnungen verstanden werden. Und die Stadt Sorava ist es doch. Der als Avaduta bezeichnete Begleiter ist der Geruchssinn. Das Pronomen Mutya ist der Mund und Vipana hat die Fähigkeit zu sprechen. Rasagya ist der Geschmackssinn. Das Wort Avaduta bedeutet überaus frei. Jemand unterliegt nicht in Regeln und Regulierung irgendeiner Unterweisung, wenn er die Stufe des Avaduta erreicht hat. Mit anderen Worten, er kann nach Belieben handeln. Diese Avaduta-Stufe ist genau wie die Luft, die sich um keinerlei Hindernis kümmert. In der Bhagavad Gita heißt es, Chansaram, Nimanath Krishna, Samadhi, Balarat, Pridam, Asyaham, Nikaham, Mande, Vayor, Imbarat. Der Geist ist ruhelos, ungestüm, widerspenstig und sehr stark. O Krishna. Und ihm zu bezwingen erscheint mir schwieriger, als den Wind zu beherrschen. Denn wie wir als Gewohnheit immer schmunzeln, weil Arjunas Wort in der Bhagavad Gita über den Geist so baden. Und der Geist ist ruhelos. Eigentlich seine, ontografische, also seine naturgemäße, sein naturgemäßes Leben sich nicht auf eine einzelne Sache gelingte Zeit konzentrieren zu können. Ruhelos. Er muss immer gehen. Psychologen sagen, dass man im normalen Fall ein Thema für gerade 3 Sekunden Aufmerksamkeit schenken kann. Oder was? 3 Minuten? 3 Sekunden oder 3 Minuten? Also viel länger als unsere, viel kürzer als unsere Vorlesungen sind. Und dann wandert schon der Geist wieder. Und das ist ja irgendwo anders. Oder man muss ihn anders beschäftigen. Oder er ist jedenfalls nicht konzentriert mehr vom Thema nach dieser relativ kurzen. Er ist ungestüm, er ist widerständig und sehr stark, O Krishna. Und ihn zu bezwingen, erscheint mir schwieriger, als den Wind zu beherrschen. Ebenso wie die Luft oder der Wind von niemand aufgehalten werden kann, so müssen die beiden Nasenöffnungen, die sich an einem Ort finden, ungehindert den Geruch sind. Wenn ein Zungenkamm nicht schmeckt, der Mund fortgesetzt allerlei köstliche Schweigen. Namaham Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Imari Bhakti Vedanta Swami Nityanagane Namaste Narasvati Deva Gauravani Pacharne Niyavashesha Sanyavani Tasya ぶしたもんだから、なんか、いい、やっぱり、ペルシカンに、無事、どういうシャポーツに、レバン、ウィキノンガンスタスヘンスラーに、グルーチェ、ロマーラー。You know, while they're hungry, they beg that to hide it. Hide it at that time in hours. But what is the time of the moon? The moon is spent out of the room, but the moon is spent out of the room, and the hour is coming, what is the moon to be? There are, and I have come them to buy, and that is not to be better to share of the program, but because of that, the newest bitch of being cultured by him, that came out of them to come out, and who did he give? Und das ist der Wetterin etwas sehr Wichtiges, und das in unserem Zusammenhang ist wichtig. Und er sagte, es braucht ein, jeder Tier kann für sich selber sorgen, aber es braucht einen Menschen, um für andere zu sorgen. Und damit macht der Wettbewerb einen ganz wichtigen Zusammenhang aufmerksam. In der menschlichen Form des Lebens ist es tatsächlich möglich, über das Formen der Sinne und des Geistes hinweg ein Ziel anzustreben, was spirituell von Wichtigkeit ist. Das können Tiere nicht. Tiere sind völlig in Forderungen ihres Geistes und ihrer Sinne ausgeliefert. Und wenn der Hund etwas zu essen haben muss, kann er tatsächlich nichts vorher tun, als bis er etwas zu essen bekommen hat. Er kann sich nicht mit Hören oder bei anderen Dingen beschäftigen. Der Mundato Upanishad heißt es, dass die beiden Wegfahrt sagen, dass die Menschen den Pfad gehen sollen, der auf lange Sicht gesehen ihr spirituelles Wohlergehen fördert, wer jedoch nur den Pfad der Sinne beschreitet, wird niemals zufrieden werden können in diesem Leben und im nächsten. Der hieß ein Spatschaya Boga, Luka, Ivaki, hat dann der Mann da, ein Weiser sollte nicht aus den Freuden Genuss ziehen, die durch Berührung der Sinne mit den Sinnesobjekten kommen. Warum nicht? Diese Freuden haben einen Anfang und auch ein Ende. Wir leben jedoch bei einem kritischen Beobachtung durch unsere heutige Zeit, dass fast 99,9999% der Bevölkerung damit beschäftigt ist, lediglich solchen Freuden nachzugeben, die auf der materiellen Ebene sind. Wir leben in einer sehr materialistischen Zivilisation. Wir sehen natürlich auch, dass 99,99% und so weiter Prozent der Bevölkerung sehr unglücklich und gestört und einfach sehr, ja, unstolz erleben. Ergibt sich daraus. So, die eine wichtige Lektion auf dem spirituellen Pfad ist, den Geist und die Sinne zu kontrollieren und sich nicht durch den Geist und die Sinne kontrollieren zu lassen. Im siebten Kanto der Srimad Bhagavatam gibt uns der Weise Prahlad Unterweisung über die Forderung der Sinne. Und zwar gibt er Beispiele, wie jeder einzelne der sechs Sinne, wenn man ihm folgt, den Ruin desjenigen herbeiführt, der ihm einfach unrespektiert ergeben ist. Da spricht man von dem Sehsinn und gibt das Beispiel der Motte. Die Motte liebt das Feuer und stürzt sich in das Feuer, weil für sie nur eins von Belang ist, nämlich dass das Feuer so schön
nicht allein, was Leute ausgeben, um ihre Wohnung einzurichten. Da wir gerade gehört von einem Schüler in Berlin, der 20.000 Mark ausgibt, um sich die Wohnung einzurichten. Das ist sehr beachtenswert, dass man so viel ausgeben kann dafür. Einfach weil es schön aussieht. Und so gibt es verschiedene Beispiele in der menschlichen Gesellschaft, wo sich Leute Anschaffungen an, zum Beispiel die Kleidungsindustrie, das ist ja eines der wichtigsten. Die Menschen geben so viel aus für irgendwelche Kleidungsstücke. In der heutigen 20. Jahrhundert ist es so, dass normale Frauen jeden Tag etwas anderes anziehen müssen, um eigentlich weiblich attraktiv dazu zu stehen. Das ist ein Druck, der da irgendwie auf sie ausgeübt wurde von der Bekleidungsindustrie. So, diese Neigung, etwas auszugeben, für Dinge, die schön aussehen, werden verglichen mit der Motte, die ins Feuer stürzt. Die Motte findet auch schön, wenn das Feuer so hell aussieht. Und dann gibt es weitere Beispiele. Ich möchte an dieser Stelle viel ausführen. Es gibt Beispiele für den, für das Hören. Ein armer Hirsch wird angezogen durch die betörenden Flötentöne des Jägers und kommt in seine Schussbahn, woraufhin der Jäger einen gezielten Pfeil abschießen kann. So ist es auch mit den heutigen Menschen, die werden sehr oft angezogen von Musik. Ich weiß noch, wie es mir ging. Ich war sehr, also nie besonders reich. Ich musste mir das Geld, was ich ausgab, selber beschaffen. Als Junge schon, was ich sehr gut finde, und ich bin dann immer ein böse oder eine realistische Beziehung zu Geld. Und ich habe alles ausgegeben für Schallplatten. Es war unglaublich, ich konnte mir nichts leisten, außer diese Schallplatten, die eigentlich dann gar nicht, jetzt gar nicht wichtig sind für mein Leben, die sind irgendwo, das war mir auch nicht, ist mir auch völlig egal, wo die sind. Eine riesen Schallplatten, man liebt sich nicht mehr und man hört diese Musik, die immer im Geist ist. Wusstet ihr, dass durch die Populärmusik wie die Menschen so ein bisschen da abholen, wo er sich befindet, ein unglaubliches Vermögen erwirtschaftet wird in unserer Gesellschaft. Es ist unglaublich, was dafür ausgegeben wird. Wie schwer sich Leute bemühen und abrackern, um sich eine Hi-Fi-Stereo, also Hi-Fi-Stereoanlage zu kaufen. Und die dann immer mit dem auf den neuesten zu halten, den neuesten CD-Disc Cleaner zu kaufen und so weiter und so fort. Ich bin also sehr interessant und sehr psychologisch eigentlich sehr aufklärend darauf hingewiesen in dem Bhagavatam, wie jeder unserer Sinne, wenn er nicht kontrolliert wird, uns selber kontrolliert, also Kontrolle von uns selbst ergreifen. Sodass wir an und für sich schließlich nur noch, schließlich bleibt von uns nichts mehr übrig als eine Marionette, die von den verschiedenen Impulsen, die aus der materiellen Natur kommen, also einfacher ausdrücken, mit den verschiedenen Objekten, denen wir nacheifern, kontrolliert werden. Tatsächlich, ein Mensch im materiellen Leben unterscheidet sich von einer Marionette nur insofern, als dass man bei ihm die Fäden nicht sehen kann, da sie Fäden der Anhaftung sind. Eine Anhaftung kann man nicht sehen, man kann nur die Symptome einer Anhaftung sehen. Zum Beispiel, so ein armer, sagen wir mal, ein armer junger Mann von heute sieht aus vielleicht wie ein Yogi, so zurückgezogen und so. Wenn man aber nach Hause kommt, sieht man eine Haschischpfeife und eine Plattensammlung mit Pink Floyd und insofern kann man also von Unfreiheit sprechen, dann, wenn man seine spirituelle Identität vergessen hat und auch grundfalschen Ego sich identifiziert mit dem Körper und dem Geist und seinen materiellen Gelüsten einfach verfallen bleibt. Ihr werdet euch interessiert, ihr werdet interessiert sein, dass nur ganz, ganz wenige Menschen, nämlich diejenigen, die mit großer Entschlossenheit ins spirituellen Pfad gehen, über diese Thematik überhaupt sprechen und sich darüber, wie soll ich mich ausdrücken, begeistert, also darüber nachdenken. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang aus dem Bhagavatam von Maharaj Rantideva erzählen. Rantideva war ein tugendhafter Kaiser, der für seine Untertanen sorgte. Rantideva hatte eines Tages für einen Zeitspanne von 40 Tagen gefastet, also sehr lange. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal gefastet habt, in längerer Weise. Ich habe einmal einen Fast über 2 Wochen gemacht, nur ein bisschen Wasser getrunken immer. Und es ist so, dass man am ersten Tag meistens noch sehr hungrig ist. Und am zweiten auch, oder dritten kommen dann so Kopfschmerzen auf, weil die ganzen Giftstoffe im Körper jetzt so freigesetzt in der Blutbahn sind und in die, ins Gehirn kommt und in die feinen Kapillargefäßen hineinreiben. Am vierten Tag hat man dann eine ziemlich leichte, eine ziemlich leicht, fünften auch so. Gut, und wenn man dann kann man eigentlich fasten, wenn man die Konstitution hat. Es gibt manche von uns, die sehr große Schwierigkeiten haben zu fasten, weil sie einfach die körperliche Konstitution haben. Und der Ayurveda, möchte ich euch sagen, hat nur in ganz seltenen Fällen lange Fasten vorgesehen. Normalerweise fasten wir kurz, vielleicht einen Tag oder so, fasten dann aber auch vom Wasser. Also wenn wir richtig mit dem Ayurveda fasten, um richtig den Körper arbeiten zu lassen mit dem, was da ist, und sich zu entschlacken. So, nicht mal Wasser nimmt man, was erstaunlich ist für die moderne Fasten, das Fastenwissen. Anyway, so nach 14 Tagen oder so kommt man dann je nach Konstitution irgendwann mal dazu, dass man denkt, ich müsste jetzt eigentlich mal wieder was essen. Es kommt so. Das ist ganz interessant, also es gibt verschiedene Konstitutionen, man kann das nicht über den Daumen fallen. Also als ich jung war, konnte ich ohne weiteres für 14 Tage. Ich habe auch noch länger geschrieben gefastet. Jetzt kann man es nicht mehr limitieren, also es würde mich schon raffen nach einer Woche, glaube ich. So, und nicht mehr so stabil ist. Anyways. Rantideva hatte 40 Tage nichts gegessen. Stellt euch das bitte vor. 40 Tage. Und er wollte gerade dann anfangen zu essen, als plötzlich, also nach 40 Tagen, seine Fast brechen mit einer Mahlzeit. Also er hat sicherlich wieder so ein bisschen Suppe und sowas getrunken. Also er war jetzt daran, die Mahlzeit zu machen. Als plötzlich ein hungriger Chandala kam. Ein hungriger Hundeesser. Und er sagte, ich bin so hungrig. Ja, sagte Rantideva. Warum hast du das nicht vorher gesagt? Ich bin so hungrig, sagte der hungrige Hundeesser. Ich bin richtig hungrig. Daraufhin teilte Rantideva seine Mahlzeit. Ja, und gab mir die Hälfte. Hört ihr auf das Telefon? So, dann kam noch ein weiterer Gast. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge, ehrlich gesagt. Es waren immer entweder Jäger oder Chandalas oder Bettler, also Menschen, die an und für sich zu einer Gruppe der Gesellschaft gehörten, die in der vedischen Zeit als eher niedrig angesehen wurden. Und Landidiv teilte jedes Mal seine Mahlzeit, bis er nur noch einen Becher hatte. Es waren insgesamt 4 Gäste. Nur noch einen Becher hatte mit Wasser. Und auch das nun gab er an einen Bedürftigen, der kam. So nachdem das vorbei war, gab es nichts zu essen für Landidiv. Er saß da, hatte 40 Tage gefastet, seine Nahrung weggegeben. Er hat nicht gefragt, was ist denn mit mir? Ich habe 40 Tage gefastet und hat es weggegeben. Das, im Bhagavatam wird dieser Vorfall beschrieben und es heißt, dass plötzlich sich diese 4 Gestalten umwandeln vor Landidevs Augen. Der Chandala war Brahma, der Jäger Shiva und noch ein anderer von diesen eher ja, asozial anmutenden Gestalten war Vishnu. Und sie sagten, Indra war da, nicht Vishnu. Und sie sagten zu ihm, wir wollten dich einfach nur einmal testen und wollten deine Herrlichkeiten dadurch für immer etablieren in der menschlichen Gesellschaft. Randideva war ein großer Devotee des Herrn und er hatte selber natürlich seine spirituelle Identität als ein ewiger Diener Krishnas gesehen. Nun, es heißt, dass jemand, der versteht, dass er ein Diener Krishnas ist, in jedem seiner Taten und Worten bemüht ist, dem Herrn seines Herzens Dienst zu erweisen. Und eine Form des Diensterweisens ist, dass man den Leidenden die Möglichkeit gibt, ihr Leiden zu beenden. So diese Haltung oder diese Tätigkeit versuchen wir auch im Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Es ist nicht so, dass wir jetzt unbedingt, also das wird selten gesehen, dass ein Devotee seine Prasadam teilt mit anderen. Einfach aus dem Grund, weil immer genug gekocht wird, dass für alle genügend da ist und auch für Gäste die Möglichkeit besteht, immer kostenlos bei uns Prasadam zu sich zu nehmen. Der Devotee aber versucht trotzdem diese Haltung zu kultivieren. Es ergibt sich, diese Haltung wird also nicht so oft bei der Nahrungsmittelteilung, dass man also von seinem Teller die Hälfte wegnimmt und einem anderen gibt. In der Praxis ergibt sich das relativ selten. Höchstens, wenn mal gerade ein Gast kommt und es ist wirklich nicht genug gekocht worden und dann sagt man, ja komm, setz dich dazu, ich kann auch mal ein bisschen weniger essen und dann gibt man ihm. Aber das ist relativ selten. Was jedoch praktisch auftaucht im Leben eines Devotees, ist die Möglichkeit, die er hat, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten und so anderen Nutzen zu erweisen. Jemand, der das Krishna-Bewusstsein verbreitet, erfährt mit großer Sicherheit eine spirituelle Glückseligkeit, eine spirituelle Freude, die sich einfach nicht auf andere Art und Weise bekommen lässt. Das ist deswegen so, weil der Krishna durch sein Tun wirklich zufriedenstellt. Und wenn Krishna zufriedengestellt ist, dann ist man selber auch zufriedengestellt. Wir haben in unserer Bewegung eine wichtige Erfahrung gemacht. Und zwar, wie ihr wisst, gehen ja die Devotees auf Sangitan, auf Punktverteilung. Das ist etwas, was nicht sehr einfach ist, weil die meisten Menschen einfach sehr materialistisch sind und sich nicht von vornherein interessieren für ein spirituelles Buch. Es ist leider so, dass sie sehr oft einfach ein bisschen brüskiert reagieren, wenn man ihnen Literatur anbietet, die eigentlich nur in ihrem höchsten Selbstinteresse ist, wenn man es mal so betrachtet. Und solch ein Devotee, der das also Tag für Tag macht, er muss schon seine Motive und seine Haltung immer wieder aufs Neue überprüfen, um es weitermachen zu können. Nicht, wenn er, man muss dazu kommen, es tatsächlich zu tun, für die Freude seines Spiritual Meisters und zur Freude Krishnas. Sonst hat er selber keine Freude daran, weil es ist nicht einfach, etwas zu geben, was Leute, was nur ganz wenige Leute wertschätzen können, die halt ein bisschen weiter sind. Trotzdem, die Devotis, die diese Erfahrung machen, das heißt durch diese Entsagungen durchgehen und ihren Geist und ihre Sinne tatsächlich bändigen, in dem Versuch, transzendentale Literatur zu verteilen und zum anderen Menschen Nutzen zu erweisen. Diese Devotis sind die Devotis, die am wenigsten Schwierigkeiten in ihrem spirituellen Leben haben und die auf einer Ebene sind, wo es ihnen auch sonst leichter fällt, Geist und Sinne zu kontrollieren. Nun, es ist nicht daran, weil sie diesen Prinzip, über das wir heute Morgen sprechen, eben in höchstem Maße einhalten und praktizieren. Jeder von uns, auch derjenige, der nicht dazu kommt, jeden Tag Literatur zu verteilen oder überhaupt durch seine Inklination nicht in diesem Service betätigt ist, dann sollte aus diesem Leben von Gandhi Deva und den Definitionen aus den Upanishaden und unseren Büchern verstehen, dass wirklich in seinem eigenen Interesse etwas zu tun ist, wo man anderen nützt. Wenn wir als Tempel beispielsweise dieses Bewusstsein kultivieren, anderen, die uns aufsuchen, einen spirituellen Nutzen zu erweisen, indem wir die Möglichkeiten, die wir haben, mit ihnen teilen, indem wir das Prasadam verteilen, indem wir auf Festivals teilnehmen, Programme machen, Konferenzen aufsuchen, Freunde kultivieren, die außerhalb des Tempels sind. Und einfach diesen, dann wird in diesem Tempel eine so schöne Vaikuntha-Atmosphäre, eine spirituelle Atmosphäre eintreten, dass es einfach so anziehend wirkt für tausende von bedingten Seelen. Wir müssen, wenn wir darüber sprechen wollen, unser eigenes spirituelles Leben zu kultivieren, uns selbst zunächst einmal vergessen. Und wir müssen erkennen, dass es Teile, dass unsere Ausrichtung darin gehen sollte, anderen Nutzen zu erweisen, sodass sie zufrieden werden können. Dann wird Krishna durch unsere Bemühungen sehr zufriedengestellt sein. Wie in dem in der Geschichte von Maharashanti Deva, der also teilte, was er an Annehmlichkeiten in diesem Falle, also ein Teller mit Nahrungsmitteln hatte, der teilte die Devatas, Shiva, Brahma und ich kann es jetzt leider nicht genau sagen, was vielleicht doch Vishnu, wer da diese drei Probleme ein bisschen kümmere ich gerade, weil wir dabei sind, holst du nicht mal den neuen Kanto, das ist nur ein Aufschlag. Wenn du es von mir oben holst, dann so, jedenfalls, wenn wir diese alte Uwe, hör doch mal. Achso, da hatte ich sicherlich gebeten, nach oben zu gehen, aber das konntest du nicht mehr hören von der Heide. Du bist ja noch jung. Randideva, das wollen wir mal hören, ob Krishna selber erschien. Das ist ja jetzt für uns als Devotis von größerer Wichtigkeit. War jetzt Krishna dabei, der auch erschien. Randideva, König und Deva. 21. Kapitel, Text 2 bis 18. Nein, es war nicht Krishna dabei. Darauf erschienen halt Vritta Vibhava und Shiva, die alle nach materiellen Dingen
strebenden Menschen befriedigen können, indem sie ihnen die gewünschten Belohnungen gewähren. Vorkundig an sie dir und gaben sich ihm zu erkennen. Denn sie waren es gewesen, die sich als der Brahmana Shudra Chandala sofort ausgegeben hatten. Nun, Rantideva hatte dieses unglaubliches Mitleid, weil er jeden Einzelnen unter den Lebewesen in Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes sah. Er war also nicht einfach nur einer, der materielle Wohlfahrtsarbeit leistete, sondern war jedem Einzelnen dieser Lebewesen deswegen zugetan, weil er sie als Teile Krishnas sah. So, wenn wir diese Haltung einfach nur kultivieren, werden wir sehen, wie unser spirituelles Leben eine andere, eine neue, eine nicht bisher erlebte Dimension bekommt. Und wir werden in der Lage sein, tatsächlich soliden Fortschritt auch in unserem jetzigen Körper zu machen. Hare Krishna, ich möchte hier gerne enden. Habt ihr hierzu Fragen oder überhaupt Fragen, die sich eingesammelt haben und die ihr aufbewahrt habt? Ja, ich möchte dir ein Beispiel von so etwas geben. Wir haben in Amerika ein Food for Life Programm inszeniert und regelmäßig beliefern wir Hospitäler mit Kindern und auch psychiatrische Anstalten. Jetzt sind wir in einer solchen psychiatrischen Anstalt, wo also wirklich schwere Fälle sind, wirklich schwere Fälle, eingeladen worden, um ein Programm zu machen, und haben das auch gemacht. Es war für die Direktoren und Ärzte sehr interessant, denn die Patienten haben zum ersten Mal in ihrem Leben, sagen die Ärzte, einer Präsentation von Anfang bis Ende zugehört. Sie wurden nicht unruhig und gestört. Und das hat sie wiederum dazu geführt, jetzt, dass die Devotees als sehr wunderbar anzusehen, also als sehr. Also erstmal haben sie den karitativen, diesen wohltätigen Aspekt natürlich sehr sympathisch gefunden, aber dann haben sie sich mehr mit uns befasst und gedacht, dass Mantren, wie das Chanten von Hare Krishna und Govinda Jaya Jaya, eigentlich eingesetzt werden müssten, um den Psychiater, um den Patienten eine Wohltat zu erweisen, um ihnen zu helfen. Sie haben gesehen, dass die ruhig waren für 3 Stunden, dass die nur durch diese Medikamente erreichen können, die Patienten einfach ruhig stellen, weil es solche Gifte sind, dass der Körper nicht mehr, man kann sich nicht mehr bewegen, richtig. So, jetzt sind wir daraufhin, sind wir als Konsultanten der psychiatrischen Kliniken einberufen worden und eröffnen den Kongress der Ärzte mit einem Gift an. Ihr seht also, wie das kann für uns sehr wichtig werden, denn die Materialisten werden eines ihrer Angriffe gegen die transzendentales Leben machen, ist, dass sie Gehirn gewaschen sind. Kennt ihr den Angriff? Die sagen, ihr handelt nur fremdbestimmt. Der Guru sagt euch, was ihr tun sollt. Ihr seid nicht eigene Personen. Das ist gut, wenn man Psychiater auf seiner Seite hat und sagt, nein, das macht wirklich frei, das hilft selbst denjenigen, die Schwierigkeiten haben mit dem Geist. Wir haben viel in Moskau, kriegen wir jetzt, weil die Leute das so gut finden, diese freie Nahrungsmittelverteilung, große Häuser einfach zu einem Betrag, also ein Zehntel von dem Preis kostet es. Wir können Moskau jetzt endlich in Riesentempel kriegen.
den Unterhalt von drei Nahrungsmittelverteilungen. Und das ist ja, und das ist ein Prinzip, wenn man Krishna, wenn man für andere tätig wird, wird es sehr, sehr nice. Auch wir hier im Heidelberger Tempel haben große Projekte vor. Wir würden sehr gerne für Krishna einen großen Tempel bauen, etwas, was durch, was keineswegs in unseren eigenen Mitteln liegt. Und um dies zu tun, ist uns, ist den Devotees, die sich damit befassen, mit dieser Thematik, klar, es muss, wir müssen einfach ein bisschen mehr unseren Standard heben im Tempel und einfach diesen Geist kultivieren, anderen zum Nutzen zu erweisen durch unsere Tätigkeiten. Es ist übrigens im Vaishnavatum als eines der Etikette auch jetzt für das Tempel eben eine, wenn, es gibt ja die Devotees, die sich hauptsächlich in ihrem Dienst um die Erhaltung des Tempels kümmern müssen. Und ich glaube, ich spreche hier einen Großteil meiner Zuhörer an, die solch eine Art von Dienst haben. Wir sind ja meistens, wir gehören hier zur Tempelcrew, die wir im Augenblick da sitzen. Doch auch damit wir das Prinzip lernen können, wird Ashramites, also Ashram-Insassen empfohlen, etwas am Tage zu tun, was anderen nützt. Jeder muss sich überlegen, bevor er ins Bett geht, habe ich was getan, um anderen Einsätze zu erweitern heute? Oder war ich nur so im Kanal in Probe meiner selbstlichen Interessen tätig mit dem kleinen verkackten Kegel, also um es mal so ein bisschen norddeutsch auszudrücken, mit der kleine Kegel des Geistes. Also man hätte es ein bisschen feiner ausdrücken können, aber es schadet nichts. Verkackt ausdrücke zu hören, weil die immer ein bisschen im Inneren aufrühren. Das muss man nochmal streichen, das Wort aus dem Buchkampf, das klingt ja wirklich ein bisschen unfein, aber ihr wisst, was ich meine, diese engen Grenzen, wo ist mein Interesse, wo ist mein Prasadam und meine Sweets, wie kriege ich die noch heute, mein Sweetbedarf eingeregelt und so weiter. Das ist sehr, beengt, ist beengend, einfach so zu denken. So solltest du denken, Markus. Heute möchte ich etwas tun. Lass mich heute noch rausgehen, vielleicht am Bahnhof, weil du hast ein frisches Wesen und einen dynamischen Kern, noch ein Stück Literatur zu verteilen. Oder wenn du rausgehst und deine Aktivitäten ausübst, vielleicht Holz kaufst vom Baumarkt, nimm Einladungskarten mit, verteile sie, damit, denn auf dem Weg findet man bestimmt nette Leute, die sich interessieren würden, ein solches Festival zu erleben oder auch mehrere, nicht, oder? Wenn man den ganzen Tag drin ist im Gebäude, dann dient in einer Vaishnavas. Nicht irgendwas tun. Das ist der Wort. Gut, ich glaube, dann wird ein Frage, Markus, ich gebe das gerade auf dem Herzen oder im Geist. Ja. Meine ich jetzt im Augenblick nicht. Ja. Wie heißt du eigentlich? Rosemarie Meier, nicht? Meier? Mit, ja, mit Nachnamen, nein. Nee.
Ich habe schon so viele Hunde gegessen. Was sind das eigentlich für Menschen? Die essen wirklich Hunde?
Die essen wirklich Hunde. In Jugoslawien gibt es die auch. Was die tun, ist, die erjagen einen Hund und dann tun sie unter die Erde, dass er ein bisschen weh ist. Dann schmeckt er, dann ist das Fleisch nicht mehr so zäh, sondern ein bisschen zarter, dass es ein bisschen leichter reinbeißen kann, weil die Zähne wecken. Und dann essen sie das und mögen das anscheinend. Oh, das ist ein bisschen hart vor dem Fassade, um das zu hören. Ich vergesse es vielleicht für die Zeit, wo du Fassade bist und erinnere dich danach, wenn der Magen ein bisschen stabilisiert ist. Ja. Ja, die essen tatsächlich Hunde. Das ist uns unverständlich, ich weiß, aber die tun das. Ich könnte mir vorstellen, dass McDonald's auch manchmal Hunde auf Brötchen legt. Am Ende. Lasst uns jetzt nicht dabei verbleiben. Bitte erinnert euch an diese Aussage. Erinnert euch an die Geschichte von Rati Devia. Nicht in dem Sinne, dass ihr mehrere Prasadam teilt. Wir haben genügend Prasadam. Dafür ist meistens gesorgt, dass es was immer da ist. Aber das Prinzip teilt, was ihr habt. Und was wir haben, ist diese wunderbare Möglichkeit, Krishna-Bewusstsein zu machen. Dann wird auch unter uns eine sehr nektarhafte Atmosphäre entstehen. Und wir werden sehr nice. Wir werden uns vielleicht einmal erinnern, wenn wir im neuen Tempel sind, wo der angefüllt ist mit lebhaften Bhaktas und Bhaktins, irgendwo am Hügel, im Odenwald, wenn wir uns erinnern, ja, diesen Punkt, der ist mir irgendwann mal klar geworden. Und dann, das hat die Atmosphäre dann verändert. Gut, halt geschafft.